Dank. Wir sind im Haus Gottes. Wir wollen heute Gottesdienst feiern. Ich freue mich über jeden Einzelnen, was der hier ist. Wir haben dieses Lied gehört. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Also wir können ruhig mitsummen bei diesen Liedern. Und wir wollen auch nicht groß laut singen, aber mitsummen können wir und uns mitfreuen. Mein Thema ist heute Freunde. Hast du Freunde? Wie viele Freunde hast du? Ein Mensch sollte mindestens 5 Freunde haben in seinem Leben. Die Frage ist, wie viele Freunde hast du in deinem Leben? Denk drüber nach, ganz ehrlich. Wie lernt man Freunde kennen? Was sind Freunde? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich möchte dich ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Ich werde über das Christentum sprechen am Mittwoch. Was ist ein wahres Christentum? Dann lebe die Rolle deines Lebens. Gott hat mir im Laufe der Jahre gezeigt, und ich werde auch heute ein paar Gedanken hier verlieren. Ich sollte mein Leben leben. Das Leben, das Gott mir gegeben hat, wie ich geboren bin, das, was ich geworden bin durch die Gnade Gottes. Ich bin ein Mann geworden, andere sind Frauen geworden. Jeder soll jetzt die Rolle spielen, die Gott einem zugeteilt hat. Wir sind in Deutschland geboren, der andere ist vielleicht in Russland und Amerika oder China geboren, spielt keine Rolle. Wir sollen, wenn ich in China geboren bin, soll ich ein guter Chinese sein. Wenn ich in Amerika geboren bin, soll ich ein guter Amerikaner sein. Wenn ich in Russland geboren bin, soll ich ein guter Russe sein. Und wenn ich in Deutschland geboren bin, sollte ich ein guter Deutscher sein. So. Wir sollten unsere Rolle spielen, die Gott uns gegeben hat, wo wir geboren sind. Aber jetzt geht es immer um die Freunde. Und ich spreche heute über die Freunde. Wie viele Freunde hast du? Denk drüber nach. Wenn es darauf ankommt, zu wem würdest du hinflüchten? Bei wem würdest du dich ein Obdach suchen? Sagen, kann ich bei dir bleiben? Kann ich bei dir mal übernachten? Würdest du mir helfen? An wem würdest du dich wenden, wenn du Schwierigkeiten hättest? Hiob hat 3 Freunde gehabt. Die kamen zu ihm, die haben zugehört, wir haben in der Bibel seine Geschichte, und eigentlich 38 Kapitel in seinem Buch müssen wir gar nicht haben, denn diese Freunde haben ihn kritisiert, die haben ihn beleidigt, die haben ihm unterstellt, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du bist kein richtiger, ja, Gläubiger, was du auch immer bist, sie haben ihm Kummer gemacht, sie haben seine Not vergrößert, das waren seine Freunde. Welche Freunde hast du? Freunde, denen du vertrauen kannst, mit denen du durch dick und dünn gehen kannst, mit denen du Pferde stehlen könntest. Könntest du mit deinen Freunden Pferde stehlen gehen? Ja, das ist zwar eine harte Frage, aber könntest du mit deinen Freunden komplizierte Wege gehen, Dinge anstellen und so weiter, und würden die dich verraten, würden die dich decken, würden deine Freunde für dich ihr Leben lassen? 3 Freunde hat er hier gehabt. Und für die musste nachher beten und ihnen vergeben, und was sie ihm gesagt haben, was sie ihm unterstellt haben. Und wie gehst du mit deinen Freunden um? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Gott hat jedem Menschen Freunde gegeben. Die Frage ist, was machst du mit deinen Freunden? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Die Freunde sind eine Gabe Gottes. Auf der einen Seite, das will ich betonen. Danke Gott, wenn du irgendeinen Freund hast, egal wer es ist, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester, egal wer es sein mag, danke Gott für deine Freunde, die du hast nur, ja, die kannst nicht raussuchen, die kommen in deinem Leben rein irgendwie und da sind sie da. Meine Freunde sind mir wichtig und ich bin Gott dankbar für meine Freunde. Ohne meine Freunde würde ich heute gar nicht existieren. Ich bin Gott dankbar für all die Freunde, die in meinem Leben was an mir verübt haben, Gutes und Schlechtes. Also manche Freunde sind nicht nur gut, manche sind auch sehr schlecht. Und ich danke Gott auch für die schlechten Freunde. Denn wir sollen ja nach der Bibel sogar unsere Feinde lieben und aus unseren Feinden Freunde machen. Diese Freunde vom Hiob haben 7 Tage ihm zugehört. Das war toll. Also solche Freunde möchte ich auch haben, die mir 7 Tage zuhören und kein einziges Wort sagen. Und dann natürlich, das wird natürlich schlimm, wenn die loslegen. Und sie haben ihn falsch eingeschätzt, sie haben sich ihm gegenüber falsch verhalten. Freunde sind in der Not bekannt erst. Da lernst du die Freunde kennen. Wenn du in Schwierigkeiten bist, kannst du dich auf deine Freunde verlassen. Kannst du auf deine Mitbrüder, Mitschwestern verlassen? Kannst du dich auf deinen Vater, deine Mutter verlassen? Kannst du das tun? So, in der Not siehst du, wer ein echter Freund ist und wer nicht. Bist du ein Freund Gottes? Das ist die andere Frage, die ich heute Morgen stellen möchte. Bist du ein Freund Gottes? Ist Gott dein Freund? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Herrgott? Und ich denke nur an Abraham, diese Geschichte mit Abraham. Gott sagt zu Abraham, wie könnte ich meinem Freund Abraham das und jenes verbergen? Kann Gott mit dir offen reden? Können deine Freunde mit dir offen reden? Denk drüber nach. Das ist nur als Gedanke. Ich möchte als Leitbibelstelle für mich heute Morgen nehmen, 1. Samuel Kapitel 20 von Vers 1 bis Vers 41, aber ich werde nur streifen, ich werde nicht einzeln diese Verse lesen. Ich möchte nur sagen, was ist ein guter Freund? Das ist ja die Geschichte von David und Jonathan. Die beide waren nicht schwul, wie manche Bibelausleger sagen, dass sie schwul gewesen sind. Nein, das waren gute Freunde. Der eine war Königssohn und der andere sollte König werden. Dieser David, der jetzt diesen Goliath erledigt hat. Und Jonathan war ein guter Freund. Er wusste, ich werde nicht König werden. Ich werde nicht der Nachfolger vom König Saul werden. Ich werde mein königliches Erbe abgeben müssen. Viele Menschen haben keine Menschenkenntnis. Und ich möchte heute Morgen einfach sagen, kenn die Menschen, lern die Menschen kennen. Und du lernst die Menschen in der Not, in der Schwierigkeit, in der Krankheit, in Pannen und Pleiten. Dort lernst du die Leute kennen. Stehen sie zu dir? Ich habe in Heilbronn oder Güglingen, habe ich einen Bruder gehabt, dort einen Bruder Autounfall gehabt. Weißt du, was er gemacht hat? Der ist hingegangen und ihm 3000 D-Mark damals gegeben und bezahlt, dass er sein Auto reparieren kann und dass er weiterfahren kann. Das war, und er hat gar nicht gebeten, hilf mir bitte. Aber er war ein Christ, der wusste, mein Bruder hat jetzt Schwierigkeiten, der kann die Reparatur nicht bezahlen, der ist am Ende, und er hat ihm 3000 D-Mark damals gegeben für seine Autoreparatur. Das war für mich ja überwältigend zu sehen, wie jemand einen anderen Bruder, einen anderen Mitgeschwister betrachtet und behandelt. Bist du ein Freund in Schwierigkeiten? Stehst du anderen Menschen in Nöten bei? Wie bist du gelagert? In der Not kennst du alle deine Freunde. Und dann kannst du sie abzählen, bald an einer Hand. Du hast nicht einmal 5 Freunde vielleicht, wenn du Schwierigkeiten hast. Wenn du Hilfe brauchst. Auf wen kann ich mich verlassen? Vielleicht zuerst einmal, ich möchte betonen auf Vater und Mutter. Auf Vater und Mutter, auch manchmal nicht einmal auf die, dass du dich verlassen kannst. Echte Freunde sind sehr rar. Bete und bitte Gott, Gott schenkt mir einen Freund, eine Freundin, einen Partner, eine Partnerin. Und das gilt nicht nur für die Ehe und so weiter, das gilt für das ganze Leben. Schenk mir einen Freund, lieber Gott, der mir keine Vorhaltung macht, der mich versteht, der mich, ja, der sich mit mir identifizieren kann. Schenk mir einen Freund. Hiob betet einmal, als er mit seinen Freunden nicht mehr klarkommt, Herr, schenk mir einen Schiedsrichter, Hiob 9, Vers 33. Kein Schiedsmann ist zwischen uns und meinen Freunden. Keiner, der uns richtig richtet, richtig beurteilt, richtig einschätzt. Du brauchst einen Freund, der dich richtig einschätzt, der dich richtig versteht, der sich um dich kümmert, der dir hilft, wenn du in Schwierigkeiten bist. In guten Tagen brauchst du keinen Freund, auf die kannst du alle pfeifen, aber du brauchst einen Freund in Not, in Schwierigkeiten, wenn du allein bist, wenn es nicht mehr weitergeht. So, gib mir einen Schiedsmann, einen Schiedsrichter, und heute Morgen möchte ich einen Schiedsrichter dir vorstellen für dein persönliches Leben, das ist der Herr Jesus Christus, Nummer 1. Der ist ein Schiedsrichter, der beurteilt dich richtig, der weiß, wie du dich fühlst, was du empfindest, wie es um dir bestellt ist, in welcher Situation du dich befindest. Deine Freunde lassen dich manchmal fallen. Die lassen dich in Schwierigkeiten, die lassen dich in Not und so weiter. Und dann sagen, ja, bist selber schuld, hast nicht aufgepasst, hast geschlafen. Die lassen dich manchmal wie eine heiße Kartoffel fallen. Ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebt hast. Deine besten, liebsten Freunde, die lassen dich fallen. Deine Verwandte, deine Geschwister, deine Eltern. Ja, alles, was fleischlich ist, was menschlich ist und irdisch ist und natürlich ist, die lassen dich oft fallen. Ja, du bringst nichts mehr. An dir habe ich nichts mehr. An dir verdiene ich nichts mehr. Das ist die Situation, wo viele Menschen sich befinden und so weiter. Ist so wichtig, dass du einen Freund hast. Und zuerst mal Jesus Christus, den Freund möchte ich vorstellen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er versteht mich, auch wenn die Stürme toben, auch wenn Satan mich anficht und Satan mich angreift. Er steht immer an meiner Seite. Auf ihn kann ich mich verlassen. Nur nebenbei. Ich werde auch über ihn nachher noch sprechen. Der Apfel löst sich vom Baum, das ist auch natürlich für uns Menschen. Ein Apfel löst sich vom Baum, muss seinen eigenen Weg gehen, muss ja sich selbst finden. Und das ist auch wir als Menschen, wir müssen uns selbst finden. Das ist unser Weg, unsere Bestimmung. Und jetzt, aber du brauchst jemand, der mit dir den gleichen Weg geht. Wenn einer fällt, steht in der Bibel, soll der andere ihn aufrichten. Und ja, wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, dann gehe zwei Meilen. Das ist also, was in der Bibel drin steht, weil wir angeleitet werden von der Bibel. Widrigkeiten sind eine Prüfung. Da wird die Freundschaft geprüft, da wird der Charakter geprüft, da wird die Persönlichkeit geprüft. Bist du mir ein Freund? In guten und in schlechten Tagen. So frage ich, wenn ich die Leute traue, das traue ich mir gar nicht mehr zu fragen. Weil die meisten Leute sind Versager heutzutage. Die versprechen da, bis der Tod uns traut, bis der Tod uns scheidet und so weiter. Und ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, der war 3 Tage verheiratet, oder die waren 3 Tage verheiratet, und die gingen gleich zum Scheidungsrichter. Dann die Frau hat plötzlich gemerkt, der Mann passt gar nicht zu mir. Weißt du, was nützt es, bis der Tod euch scheidet? Das ist alles nur Quatsch, was man heutzutage alles macht. Entschuldigung, dass ich so denke, dass ich so eingestellt bin. Ja, da prüft man, passt man zueinander? Und bevor du zu jemandem sagen kannst, du passt zu mir, dann musst du mal jahrelang prüfen. Vielleicht 50 Jahre. Und dann weißt du es immer noch nicht, passt er noch zu mir? In aller Liebe. Manche Leute, die wollen gleich nach 3 Tagen wissen, passt er zu mir oder passt er nicht zu mir. In Schwierigkeiten lernst du deine wahren Freunde kennen. In Schwierigkeiten lernst du deinen Partner kennen, was dein Partner wirklich ist. Wie er wirklich zu dir steht. Kannst du dich auf ihn verlassen? In der Ehe kannst du dich auf ihn verlassen? Im Geschäftsleben kannst du dich auf ihn verlassen? Ja, man geht oftmals Verbindungen ein, GmbH, Gesellschaft mit begrenzter Hoffnung und so weiter. Man geht solche Gesetze ein und dann merkt man plötzlich, wir passen gar nicht zusammen. Der wirtschaftet nur für sich, der arbeitet nur in seiner eigenen Tasche. Was ist denn das alles? Ist er selbstsüchtig? Ist er selbstlos? Wie ist der Partner? Deine wahren Freunde lernst du zuerst kennen. Jetzt lass mich mal ein paar Sachen sagen. Wo lernst du deine besten Freunde kennen? In Krankheit, in Not, in Krisen, im Tod, im Test, in Prüfung. Dort lernst du deine wahren Freunde kennen. Stehen sie wirklich zu mir, wenn es mir dreckig geht? Wenn ich weder ein noch ausweis? In der Versuchung, in der Verfolgung lernst du deine Freunde. Als wir hier noch die große Kirche hatten, da habe ich manchen Leuten Kirchenasyl gegeben. Weißt du, das durfte ich als Pastor einer Kirche geben und habe den Leuten Kirchenasyl gegeben. Der Staat wollte mich dann erpressen, sogar zwangshaft mir angedroht, wenn ich die Leute nicht verrate, wo ich diese Leute unterbringe oder untergebracht habe. Ich habe den Leuten Kirchenasyl gegeben. Wer würde dir Kirchenasyl geben? Welche Gemeinde würde dir Kirchenasyl geben? Dass sie dich untertauchen lassen. Da habe ich zuerst mal in Cottbus die Leute untertauchen lassen. Dann habe ich in Eutin diese Person untertauchen lassen, bis ich einfach hier Luft gehabt habe und gewusst habe, ich lasse mich nicht erpressen. Die können mich verhaften, die können mit mir machen, was sie wollen. Findest du solche Freunde? Gibt es solche Freunde überhaupt auf dieser Welt? Und Jesus sagt, ein Freund, ein wahrer, echter Freund, der lässt sein Leben für seine Freunde. Der lässt sein Leben für die Freunde. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, wie das aussieht, wenn du dann zwangshaft angedroht bekommst von Polizei. Die Polizei steht vor die Tür und die wollen dich abholen. Ich habe gesagt, ich berufe mich auf Kirchenasyl. Ich habe das Recht, Kirchenasyl hier zu geben. Wir sind eine öffentliche Kirche, sogar ein Denkmal sogar für Stadt Wedding, Berlin-Wedding. Also ich gebe Kirchenasyl. Und die konnten sie erstmal nicht sagen. Dann bin ich den ganzen Rechtsweg gegangen, was Kirchenasyl ist. Aber wo würdest du Kirchenasyl finden? In welcher Gemeinde? In welcher Gruppe? In welchem Kreis? Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 18, Vers 24, wenn ein Mann Reichtum hat, hat er viele Freunde. Es gibt so viele Freunde, wenn du reich bist und wenn du spendierst und ja, sie einfach so viel gibst. Es gibt einen Freund, aber der näher ist als jede Beziehung, das ist der Bruder, also Fleisch und Blut ist enger und fester wie Wasser. Also wer ist dein Freund? Wenn du ein reicher Mann bist, eine reiche Frau bist, ja, so viele Freunde, die laufen dir die Tür rein. Aber wenn du nichts mehr hast, wer ist dein Freund, wenn du nichts mehr hast? Wenn du pleite bist, wenn du am Ende bist, wenn du ja, nichts mehr tun kannst. Biblische Freundschaft unterscheidet sich von der Weltfreundschaft. Warum? Ein guter Freund würde sich nach der Bibel für dich aufopfern Und die Frage ist, bist du ein guter Freund? Nicht, ob die mir ein guter Freund sind, sondern bin ich ein guter Freund? Verstehst? Nicht, was die anderen sind, denn was du willst, dass die anderen dir tun, sei du zuerst mal selbst. Das ist biblisch. Wirst du ein guter Freund? Wirst du zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deinem Partner stehen, durch in dick und dünn, im Leben und im Tod? Jesus, als der Judas ihm begegnet, er gibt ihm sogar einen Kuss. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Freund. Jesus nennt den Judas Ischariot Freund. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Ja, und Verrat wird in der Endzeit ganz groß geschrieben werden. Jetzt fängt es schon an, dass die Nachbarn anzeigen, guck mal, die tragen keine Maske, die feiern Partys, die machen das und jenes. Jetzt werden die Leute schon am laufenden Band verraten. Und der Verrat wird in der Endzeit noch viel größer werden. Da wird einer den anderen verraten. Pass auf, was da kommt. Leb ein Leben, ja, dass du im Verborgenen lebst. Den geht es gar nicht an, was du tust und wie es dir geht. Leb du dein Leben. Du wirst verraten werden. Die Stasi-Leute haben damals spioniert an jeder Straße. Straßenanfang war da ein Spion irgendwo untergebracht. Spionage ist so groß. Du wirst ja beobachtet. Du wirst ja auch hier, deine Daten werden gesammelt. Du wirst verraten nach Strich und Faden. Lerne ein Leben zu leben. Leute, rutsch mir Puckel runter. Ich lebe mein Leben. Und dich geht nichts an, was ich tue. Aber es ist so. Wir haben das ja schon, als wir in Heilbronn lebten mit unseren Kindern, da wurden die Kinder, unsere Kinder ganz besonders, weil ich Pastor war, wurden unsere Kinder gefragt, was habt ihr am Wochenende gemacht? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Und was macht der Vater oder was macht die Mutter, wenn ihr mal nicht ihnen gehorcht und dergleichen? Und was? Dann haben wir unseren Kindern erzählt, ihr müsst lügen. Ihr dürft ruhig lügen, wenn die Leute euch ausspionieren wollen, euch die Würmer aus der Nase ziehen. Und dann hat mein Sohn erzählt, ja, wir waren am Nordpol, im Hubschrauber und dergleichen. Und alle möglichen Quatsch erzählt. Und dann wurden wir sogar vorgeladen als Eltern. Eure Kinder haben aber eine so große Fantasie, weil die erzählen da dies und jenes am Montagmorgen in der Schule, was sie gemacht haben. Aber wir haben extra gesagt, lügt sie an, denn sie wollen angelogen werden. Und wir lassen uns nicht ausquetschen, wir lassen uns nicht ausfragen, was auch immer war. Aber der Verrat wird groß werden. Wir müssen lernen, gegen die Verräter anzugehen. Und das Letzte, was Jesus erlebt hat, war Verrat. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Vertraue dich nicht jedem an. Wähle deine Freunde sorgfältig aus, wem du was sagst, wähle sie sorgfältig aus. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Erzähl den Leuten nicht alles. Mach keine Seelenstriptease. Das ist so wichtig, dass du das nicht machst. David und Jonathan waren gute Freunde. Und der Vater Saul hier, der König Saul, der war böse. Jonathan, und du hast mit meinem Widersacher was zu tun? Du gibst dich mit ihm ab, du gehst, ja, bist eine Waffenbrüderschaft mit ihm eingegangen. Wahre Freunde kennen ja sich einander sehr gut, sie vertrauen einander und sie brauchen einander und sie schützen einander und sie decken einander. Nur nebenbei, damit du weißt, denk daran, Jonathan war der Sohn des Königs hier, Saul und ja, wollte sein Erbe dem weitergeben, David war für ihn eine Konkurrenz, aber du siehst, ein Freund ist dem anderen Freund keine Konkurrenz, die sind Partner, Freunde. Wir gehen den Weg gemeinsam. David war der Sohn eines Beduinen, eines Hirten. Ja, der Sohn des Isai. Und sie waren Freunde, echte Freunde. Was ist echte Freundschaft? Davids Sieg über Goliath hat Jonathan sehr imponiert. Er war ein gefeierter Held, ein Soldat. Guck mal, Saul hat tausend geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Das war ein Hit. Die Leute haben sich gefreut und Jonathan hat sich mitgefreut. Er hat nicht gesagt, du bist eine Konkurrenz zu mir. Wahre Freunde sind nicht einander eine Konkurrenz oder Widersacher oder sie gegeneinander kämpfen. Er lebte ein eigenes Leben. Er sagte, ich bin halt jetzt der Königssohn dieser Jonathan und der David sagte, ich bin ja ein Anwärter auf Königsthron und beide lebten miteinander, nebeneinander. Das sind Freunde. Freunde können nebeneinander leben, ohne Konkurrenz zu sein. Nur nebenbei. Deine Freundschaft, ja, viele Menschen sind keine richtigen Freunde. Sie betrachten einander als Konkurrenz, sind aufeinander neidisch, aufeinander eifersüchtig und so weiter. Sie wollen genau das sein, was der ist. 10.000 hat er geschlagen. und ich nur 1000 oder mein Vater nur 1000. Jonathan liebte den David. Und im Vers 17 lese ich hier, er liebte ihn wie seine Seele. Er liebte ihn wie seine Seele. Er war nicht schwul in aller Liebe, weil viele Leute die Geschichte von Jonathan und David als Geschichte von zwei Homosexuellen auslegt. Nein, das war er nicht. Das waren wirklich buchstäbliche Freunde. David liebte den Jonathan bis zu dem Punkt, an dem er sich auf ihn verließ und vertraute und so weiter. Ja, er hat sogar sein Leben in seine Hände gelegt. David hat sein Leben in die Hände Jonathans gelegt. Und Jesus sagte zu den Pharisäern in Matthäus Kapitel 22, Vers 37, das Größte sei die Liebe von Herzen, die von Herzen kommt und so weiter, und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, wie dich selbst. Und das ist das Gesetz Gottes, Liebe, nicht nur Gott. Gott kann jeder kleines Kind lieben. Für Gott, die Liebe Gottes ist kein Problem, dass du Gott liebst Tag und Nacht und betest zu Gott und Gott vertraust und was weiß ich. Aber liebe deinen Nächsten. Das ist das Problem. Und wer ist mein Nächster? Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geschwister, und das ist, was ich hier als Freundschaft anführen möchte. Echte Freundschaft ist, dass du einen Menschen liebst wie dich selbst. Wie dich selbst. Wenn du deine nächsten Freunden oder Ehepartner oder Klassenkameraden und Kollegen oder deine Brüder und so weiter was wünschst, dann wünsch ihnen das Beste. Das, was du dir selbst wünschst, was du gerne hättest. Servier ihnen das Essen, das du gerne selbst essen würdest. Was wünschst du deinem Nächsten? Verstehst? Denk darüber nach. Was wünschst du dir, dass die Leute mir antun sollten? Was hättest du gerne? Ja. Dass sie mich nicht verletzen. Dass sie mich nicht ausnützen. Dass sie mir kein Herzeleid zufügen. Dass sie mich gut behandeln. Das wünsch ich mir. Und das solltest du auch allen anderen Leuten antun, dass du sie nicht verletzt, dass du sie nicht ausnutzt, dass du ihnen kein Herzeleid zufügst und dass du sie gut und fair behandelst. Bei der Freundschaft im Reich Gottes geht es nicht so sehr um materielle Dinge. Es geht nicht um materielle Dinge, es geht um viel mehr. Jonathan wusste, dass David der nächste König sein wird. Er wusste, dass er nicht neidisch und eifersüchtig sein soll auf David. Er wusste das. Und er sagte, David, freu dich. Und denk, wenn du mal König bist, denk an mich, an meine Kinder, an meine Nachkommen. Und das hat auch David sehr gut getan und sehr gut geschafft. Mit Gottes Hilfe. Das ist Freundschaft. Juden hatten immer ein Problem. Ja, also die Juden, ich meine die Söhne Jakobs, das waren alle Kinder von anderen Frauen. Jedes Kind war von irgendeiner anderen Frau. Und die hatten nur einen Vater, aber verschiedene Frauen waren ihre Mütter. Studier mal die Bibel. Jakob hatte ja zwei Frauen, aber und noch zwei Nebenfrauen und die Kinder waren von diesen Nebenfrauen. Und jetzt hat jedes Kind eine andere Mutter. Und die Mutter natürlich hat getrachtet, dass sie die zentrale Frau wird, die Hauptfrau wird. Die Lea, die Rahel, die Nebenfrauen und so weiter. Aber der gleiche Vater. Und genau, Geschwister, wir müssen auch eines klar werden. Wir haben verschiedene Mütter, aber wir haben einen Vater. Das ist Gott im Himmel. Halleluja. Kannst denken, was du willst. Und genauso müssen wir jetzt miteinander zusammen raufen, dass wir zusammen klarkommen, dass wir miteinander in Frieden leben. Wir haben den gleichen Geist. Wir haben den gleichen Herrn. Sie wollten alle glücklich sein und so weiter. Und was haben sie gemacht? Jeder hat getrachtet, ja, schau du danach, dass du der König wirst, dass du der Prinz wirst, dass du, ja, dieser Lieblingssohn wirst. Und die haben dann Josef verkauft, weil Josef von der Lieblingsfrau war, von dieser Rahel, der einzige Sohn, was die Rahel hatte. Du hast einen Vater. Und es ist so wichtig, nicht nur der irdische Vater, sondern der himmlische Vater ist dein richtiger Vater. Deine Mutter, und ich denke nur an die Geschichten von Salomo und Absalom und all diese Königskinder, die Söhne Davids, die hatten auch verschiedene Mütter, nur nebenbei. Und dann sagt diese Bathsheba, Salomo, du musst König werden, Prophet Nathan, hilf dem Jungen nach, dass er König wird. Und dann der Prophet weissagt sogar noch in diese Richtung, dass der Salomo König wird, und er ist natürlich König geworden später. Aber du siehst, da wird so viel manipuliert in der Beziehung, in der Freundschaft, das geht auf keine Kuhhaut mehr. nur nebenbei. Und jeder will das Beste. Und ich sage dir eines, wir haben einen Vater. Ob es David ist, ob es Abraham ist. Du siehst auch diese Spannungen zwischen Abraham und der Hagar und der Sarah. Die haben Spannungen. Zuerst einmal helfen sie einander nach und wollen dem lieben Gott nachhelfen. Und dann haben sie Probleme. Abraham war der Vater von Ismael und Abraham war der Vater von Isaac. Und bei der Beerdigung stehen beide am Grab von Abraham, Ismael und Isaac. Du siehst, der Vater ist das Wichtigste. Ist Gott dein Vater? Und weißt du als Mensch, als Mann oder Frau, ist Gott mein himmlischer Vater? Sorgt er für mich? Führt er mich? Es ist schockierend vielleicht, was du jetzt heute Morgen hörst. Aber ich will dir sagen, so viele Menschen haben Schwierigkeiten, dass sie den anderen annehmen, dass sie den anderen akzeptieren. Ja, auch die schwierigen Menschen sind Menschen. Auch die schwierigen Menschen sind Menschen. Auch die Schwachen. Und die Bibel sagt, nehmt euch das Schwachen an. Und gerade durch die Schwachen werden wir Diener Gottes. Indem wir die Schwachen annehmen. Viele Menschen, auch Christen, haben es noch nicht gelernt, was die ersten Christen gelernt haben. Weißt du, die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Das waren Kommunisten. Die ersten Kommunisten waren das. Die ersten Sozialisten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben alles verkauft. Sie haben alles verschenkt. Oder in einen Pott geworfen. Und sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, was das heißt? Sie waren nicht mehr herzlos. Da hat niemand mehr gesagt, so steht es ja in der Bibel, das ist mein Geld, das ist meine Kleider, das sind meine Sachen, das ist mein das und das und jenes. Sie hatten alles gemeinsam. Wir müssen es verstehen. Die meisten Leute verstehen nicht, wir sind hier auf dieser Welt und wir haben alles gemeinsam. Uns gehört uns alles. Und doch nicht. Und doch gibt es Unterschiede. So viele Menschen sind kaltherzig, kaltschnäuzig. So viele Menschen sind gefühlslos, lieblos. Und dann behandeln sie auch andere so. Das ist mein Haus. Das ist mein Auto. Das ist mein, was weiß ich, meine Gemeinde. Wir sollen, ja, herzlich sein, freundlich sein. Wir sollen nett sein zueinander. Das gehört uns allen. Wir haben alles gemeinsam. Wir haben einen Heiland. Aber dann werden Christen ja eifersüchtig. Ja, der liebt den Herrn Jesus mehr oder der Herr Jesus liebt ihn mehr. Ja, wir haben einen und denselben Vater. Wir haben einen und denselben Heiligen Geist. So viele Menschen haben kein Gefühl für Bruder und Schwester. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das sage ich als Pastor nach 50 Jahren Dienst. Ja, sie würden Jesus lieben und sie würden für Jesus durch die Hölle gehen. Hört mir zu, viele Christen würden für Jesus durch die Hölle gehen, aber sie sind nicht bereit, für ihren Bruder, ihre Schwester durch die Pfütze zu gehen. Das würden sie gar nicht machen, durch die Pfütze. Ja, das sind liebe Christen. Aber wir als Christen müssen bereit sein, für unseren Bruder, für unsere Schwester durch die Hölle zu gehen. Und die ersten Christen haben sich nicht gegenseitig verraten. Das war das Geheimnis. Sie wurden verfolgt, sie sind lieber in den Tod gegangen. Sie wurden lieber geköpft und so weiter. Sie haben ihren Bruder, ihre Schwester nicht verraten, wo die sich versammeln, wo die wohnen und dergleichen. Das war auch im Kommunismus so. Ich habe das in Rumänien so oft erlebt, dass sie sich einander gar nicht verraten haben. Als ich das erste Mal Bibel geschmuggelt habe, da habe ich zum ersten Mal gesehen, was Christenheit ist. Kommen wir in ein Ort und da sagt uns der Bruder, der uns dann eingeladen hat zum Tee trinken morgens, dann sagt er, hier könnt ihr Tee trinken und dann sagt ein anderer Bruder, hier könnt ihr nicht bleiben, habt ihr Bibeln dabei? Und wir haben gesagt, ja, wir haben Bibeln dabei, aber wir haben nichts groß erzählt, was und wie viel und dergleichen. Dann sagt er, fahrt mit diesem Bruder mit, der Bruder hat uns dort abgegeben und uns weiter vertraut, bis wir da irgendwo im Kukurusfeld, also im Maisfeld gelandet sind. Da war so ein Bauernhof und dort sollten wir die Bibeln abladen. Und gerade dort, und das ist, wie der liebe Gott dann führt, wo die Menschen, wo die Christen ein Herz und eine Seele sind, und dann sagt mir der Bruder, der uns da bewirtet hat und empfangen hat, der hat schon gebetet in anderen Sprachen sogar, als wir dort ankamen, da habe ich gedacht, liebe Zeit, das hört sich ganz gut an. Und dann sagt er, heute Nacht ist ein Bruder aus Moldawien gekommen und der hat von Gott eine Inspiration bekommen, er sollte hierher kommen, wo gerade diese Familie wohnt und er würde eine Bibel bekommen. Und damals in Rumänien und so, hat nur der Pastor höchstens am Pult eine Bibel gehabt und die Leute haben keine Bibel gehabt. Und dann hat er mich gefragt, hast du Bibeln dabei? Und dann gehe ich raus und mache meinen Kofferraumdeckel auf und dann haben wir einen ganzen Karton mitgegeben. Und er fiel gleich auf der Stelle, wo er war, auf die Knie und gesagt, lieber Gott, ich habe um eine Bibel gebeten, aber nicht um einen ganzen Karton. Und wir durften einen ganzen Karton dem mitgeben nach Moldawien. Der ist sofort in den Zug gestiegen und mit dem Paket gleich nach Moldawien gefahren. Der hat gar nicht lange gewartet. Du siehst, wie Gott arbeitet, wo die Christen ein Herz und eine Seele sind. Da fließt der Segen Gottes, wo die Einheit und Einmütigkeit herrscht. Und bei den meisten Christen, in den meisten Gemeinden herrscht keine Einigkeit mehr. Und jetzt durch die Corona-Zeit erst recht nicht mehr. Da kann die Kirchen alle vergessen. Jeder denkt nur an sich. Und denkt, er ist geil und er ist spitze und er ist geistlich super. Wie soll wirklich hier auf dem Boden wieder runterkommen? Wer verbrennt sich heute noch für seinen Bruder, für seine Schwester die Finger? Wer verbrennt sich? Die meisten haben Angst. Sie würden schief angeguckt werden, sie würden in Verruf kommen, sie würden und so weiter in Zwangshaft kommen oder was auch immer ist. Würden sich die Finger verbrennen. Wer würde sich für seinen Bruder, seine Schwester, seinen Nachbar, seinen Freund, lassen wir mal so überhaupt, für sein Kind, für seinen Sohn, für seine Tochter, für seinen Vater, für seine Mutter, wer würde da den Finger verbrennen? Ja, die meisten Leute jammern nur, ich habe niemand steht zu mir, niemand ruft bei mir an, niemand versteht mich. Verstehst du, jammern? Aber wen rufst du an? Die Bibel sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut's ihnen. Du hast bestimmt Telefon und du hast bestimmt eine Liste von einigen Freunden. Ruf sie mal an. Niemand versteht mich. Ja, verstehst du die Leute? Hörst du den Leuten zu oder willst du nur erzählen und ihnen irgendwas vortragen? Niemand denkt an mich. Denkst du an den Leute? Niemand hilft mir. Wann hast du das letzte Mal irgendjemandem geholfen? In seiner Not? In seiner Patsche? Ja. Niemand ist perfekt. Ja, niemand ist perfekt. Bist du perfekt? Ich bin auch nicht perfekt. Und ich behaupte nicht, dass ich perfekt wäre. Viele Christen sind Perfektionisten. Sie wollen alles perfekt haben. Sind bessere Pharisäer, mehr nicht. In aller Liebe, was ich hier jetzt aufsetze und sage. Sie wollen, ja, dass man ihnen alles erlaubt, aber sie erlauben nicht anderen, dass sie auch mal schlampen, dass sie mal anderen, ja, auch mal sich gehen lassen, auch mal irgendwas Dummes machen. Sie wollen, ja, nur sich selbst verwirklichen. Aber Jonathan und David, sie lebten ihr Leben. Und jeder war in seiner Position richtig. David hat ständig sich versteckt vor diesem König Saul. Jonathan hat ihn verteidigt, ihm so zwischendurch Nachrichten gegeben, gesagt, guck mal, mein Papa macht das und das, pass auf, wo der ist, pass auf ihn auf. Sind wir wirklich Brüder? Sind wir wirklich Schwestern? In der Gemeinde Jesu heißen die Christen nicht Christen, vergiss das alles, sie heißen Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Weißt du, was das ist? Das sind Blutsverwandte. Und Jesus sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Nicht dem Fleische nach, von der Geburt von der Mutter her. Nein, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Auch wieder der Vater. Die den Willen des Vaters im Himmel tun. Bist du einer oder eine, die den Willen des Vaters im Himmel tut? Benimmst du dich brüderlich, geschwisterlich? Benimmst du dich wie ein Christ? Und ich möchte hier in dieser Zeit, ich predige nicht für Bekehrung. Lasst euch erretten. Die meisten sind schon errettet, aber die meisten gehen nicht den Weg der Errettung. Sie leben ein Leben, das weit weg vom lieben Gott ist. Sie gehen einander aus dem Weg. Sie verstehen einander nicht. Sie spüren nicht, was der andere spürt. Sie haben keine Empfindung. Sie sind nicht sensibel genug. Sie haben nur Empfindung für sich selbst. Mich hat sie verletzt. Mich hat er nicht gegrüßt. Auf mich hat er den Finger gezeigt. Mich hat er gemeint. Mich hat er beleidigt. Ja. Die meisten Christen haben keine Empfindung für andere. Und Jesus sagt, wie willst du den lieben Gott, oder nicht Jesus, der Jakobus, auch ein Bruder von Jesus, der sagt, wie willst du den Herrgott lieben, den du nicht gar nicht siehst? Ich sehe den Gott nicht. Mein Gott ist so weit weg. Über den Wolken, über den Horizont, über die Stratosphäre. Den kann ich nicht sehen, wenn Und die Bibel sagt, wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du nicht einmal deinen Bruder, den du siehst, liebst, deine Schwester, die, was du siehst. Es ist so wichtig, dass wir fühlen, was der andere fühlt. Denn nur so erfährst du, was Gott fühlt überhaupt. Denn Gott ist in jedem einzelnen Menschen vorhanden, wohnt in jedem Menschen. Kennst du die Stärken und die Schwächen deines Bruders, deiner Schwester? Du musst nicht die Schwächen und die Stärken der ganzen Welt kennen. Vergiss es, die Welt geht dich gar nichts an. Du kannst die Welt nicht retten. Kannst du für die Welt beten, so viel du willst, die ist so weit weg. Was nützt es, wenn ich für die Afrikaner, die Asiaten oder was weiß ich, die Eskimos bete, wenn ich nicht einmal für meinen Bruder, meine Schwester, die gerade um die Ecke wohnt, bete und mich einsetze? Jonathan und David, sie stehen einander bei. Echte Freundschaft des Beistandspakt. Sie helfen einander. Wenn einer fällt oder eine fällt, richtet der andere ihn auf. Man ist eine Gehilfe oder ein Gehilfe. Ich habe mal eine Trauung gehabt in Stuttgart. Und ich habe ein passendes Wort gesucht, aber der liebe Gott hat mir so ein komisches Bibelwort gegeben. Wir sollen einander Gehilfen sein. Da stand nachher am Schluss noch, ich verabschiede mich von dem Ehepaar, und dann sagt mir der Mann, also ich habe keine Lust, ein Gehilfe für meine Frau zu sein. Und diese Ehe ist geschieden. Verstehst du? Diese Ehe ist geschieden worden. Der Mann wolle kein Gehilfe für seine Frau sein. Wir sind Gehilfen zur Freude, zum Glauben, was weiß ich für was alles. Wir sind Gehilfen unserem Nächsten, unserem Nachbar, unserem Geschwister, unserem Bruder und Schwester. Wir sind Gehilfen, wir sind ein Beistandsfakt. Aber der wollte das nicht. War aber fromm, hat sogar gesagt, wie viele Stunden er betet am Tag und was er alles macht. Pfeife ich drauf. Wenn du nicht deinem Nachbar, deinem Bruder ein Gehilfe sein willst, dann kannst du alles vergessen. Und dann nützt seine ganze Geistlichkeit, seine ganze Religiosität, nützt ihm gar nichts. Und hat auch nichts genützt. Die Frau, die hat geweint. Ich war ein Kind aus der Familie. Die ist in der Gemeinde aufgewachsen. Ich kannte dieses Mädel. Und die Frau war so traurig. Mein Mann will kein Gehilfe sein. Der will mir nicht helfen. Verstehst du, für was heiratet man? Warum geht man Partnerschaft und Freundschaft ein, wenn man nicht ein Gehilfe sein möchte? Nur nebenbei. Wenn der eine fällt, soll der andere aufrichten. Gerade die Liebe, die Tat, ist es Gesetzeserfüllung, dass man zueinander steht, in guten und in schlechten Tagen. Halleluja. Halleluja. Wenn ich was will, muss ich zuerst mal bei mir selbst anfangen, Bruder und Schwester. Das ist göttliches Gesetz. Die Erweckung, bete nicht für Erweckung, werde selber wach, dass du nicht mehr schlafen kannst. Selber, dass du sagst, oh Gott, guck mal, die Welt geht vor die Hunde. Du gehst vor die Hunde. Denk nur daran, bete nicht für diese ganze Welt. Du solltest anfangen, für dich selbst zu beten. Und ich kann dieses Stichwort, und Gott hat mir gezeigt in den letzten Jahren, hier in der letzten Zeit auch euch zu predigen, auch für das Internet zu predigen, es fängt alles bei dir selbst an. Nicht bei den anderen. Es fängt alles bei mir selbst an. Gehe vor deiner Haustüre, dann wird die Stadt am schnellsten sauber. Fang bei dir selber an. Fang bei dir selbst an, das zu tun, was du tun solltest. Ja, und alles geht von mir selbst aus. Alles beginnt bei mir. Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Wenn du eingeladen werden willst, dann fange an, selbst jemanden einzuladen. In Heilbronn habe ich eine Frau gehabt, und die hat gejammert und geklagt und sagt, ja, mich ladet niemand ein. Oh, ich bin so einsam, der hieß Adolf, glaube ich, der Mann. Seitdem Adolf gestorben ist, ich bin ganz einsam und allein. Und was ist passiert? Ich habe gesagt, Schwester, fang du einzuladen. Und dann habe ich gefragt, Schwester, was machst du gerne? Was hast du früher gerne gemacht? Dann sagt sie, ich habe Kuchen gebacken. Und dann habe ich gesagt, was für ein Kuchen? Karottenkuchen. Ich habe noch nie Karottenkuchen gegessen. Und dann habe ich gesagt, also, back Kartoffelkuchen und lad irgendjemand aus der Gemeinde schnell ein. Und die hat eingeladen und weißt du, was dort angefangen hat? Ein Hauskreis in ihrem Haus. Die Leute haben gesagt, sie kann wunderbar backen, kannst du uns das Rezept geben? Die wurde plötzlich gefragt, plötzlich beliebt und dergleichen. Fang du von dir aus was zu tun, back einen Kuchen, Kartoffelkuchen, Karottenkuchen, Zwiebelkuchen, welchen Kuchen auch immer, Knoblauchkuchen, gibt sowas auch. Was? Bestimmt. Ja, es gibt ja alles mögliche. Fang etwas zu tun, was verrückt ist, was die anderen noch nie gemacht haben, und lad ein, komm, koste meinen Kuchen mal. und bringt es mal in der Gemeinde mit oder was weiß ich, wo auch irgendwo auf der Straße, verteilt es auf der Straße. Muss nicht unbedingt zur Gemeinde bringen. Jesus sagt, was ihr wollt. Wenn du eingeladen werden willst, lad jemand ein. Wenn du angerufen werden willst, ruf jemand an. Das ist, was ich hier sagen möchte. So viele Leute in dieser Corona-Zeit sagen, ich bin so einsam, für Einsame. Ja, besuch jemand. Es dürfen ja zwei Leute zusammen sich irgendwo treffen. Oder jetzt bei uns gerade 4 oder 5 Leute. Mach irgendetwas, dass du dich mit irgendjemand triffst. Lad jemand ein zu Kaffee. Da auf der Straße laufen so viele Leute. Können wir nicht zusammen mal einen Kaffee trinken? Was denkst du darüber? Und jemand hätte die Möglichkeit gehabt, diese Tage hat mich jemand angerufen, hätte die Möglichkeit gehabt, Kaffee in einer Schulung quasi, oder wäre in einer Schulung gewesen, und habe ich gesagt, weißt du, wenn in der Schulung ist, nach der Schulung, nach dem Seminar, da kannst du gerne irgendwo Kaffee trinken. Was hast du gemacht? Sie ist nicht einmal zur Schulung gegangen und nicht einmal zur Kaffeestunde gekommen. Verstehst du? Weil du das alles ausfallen lässt und denkst, mich hat niemand lieb, niemand versteht mich. Lieber Gott, hilf mir. Der wird dir nicht helfen, kannst 100 Jahre beten und wird nichts passieren. Rufe jemand selbst an. Und das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das ist Evangelium, das steht in der Bibel. Wenn du was Gutes tust und so weiter, dann wirst du merken, was für ein Echo das plötzlich entsteht. Ich habe jemand in der Gemeinde in Heilbronn gehabt. Da war eine liebe Schwester, eine Schwäbin, und die hat auch immer geklagt, so und so ist in ihrem Leben. Und dann schaue ich ihre Schuhe an und dann habe ich gesagt, Schwester, du hast bestimmt mehrere Schuhe zu Hause. Hier in der Gemeinde, wir machen mal eine Aktion, wir sammeln Schuhe. Bring deine Schuhe her zur Gemeinde und sie hat Schuhe, einmal ein paar gute Schuhe, und zwar die Schuhe, die sie an dem Sonntag gerade anhat, hat sie in der Gemeinde gebracht und jemand geschenkt, die würden dir, das würde genau die Schuhgröße sein, die du trägst, und hat eine Schuhe geschenkt. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich hat sie Schuhe geschenkt bekommen, dass sie sogar in der Gemeinde einen Aufruf machen musste, bring bitte, Schwester, sowieso keine Schuhe mehr mit. Die hat den ganzen Raum voll, den ganzen Vorraum voll mit Schuhe, bringt keine Schuhe mit. Also fang du an, was zu verschenken, was weiterzugeben, und du wirst überrascht sein, was du dann geschenkt bekommst, wie du behandelt wirst. Lobe jemand und du wirst plötzlich gelobt. Danke jemand und dir wird gedankt. Erhebe jemand, befördere jemand. Du wirst dann befördert. Du musst zuerst was sehen, bevor du irgendetwas erntest. Ja. Du bekommst erst etwas zurück, wenn du vorher was gegeben hast. Wenn du ein Geizhals bist, ein Egoist bist, wirst du nichts mehr bekommen. Und Leute distanzieren sich. Also hier kriege ich nichts zurück. Wir haben heute eine so herzlose Christenheit. Sie besteht aus lauter Egoisten, lauter Frömmler, lauter Scheinheiligen. Echte Heiligen leben ganz anders. Sie verschenken sich. Sie geben den Armen, den Schwachen, den Kranken. Sie lassen los und so weiter. Ich denke nur an Buddha, Franz von Assisi, an Jesus. Er hat sich selbst entäußert. Er hat alles geschenkt, verschenkt, verschenkt, verschenkt. Jesus hat seine Göttlichkeit verlassen und wurde einer von uns. Er hat gearbeitet. Fang an, jemand zu helfen, jemand zu dienen, bei jemand zu putzen. Fang an. Durch Jesus bin ich ein Menschenfreund geworden. Ich bin Gott so dankbar für Jesus, dass er mich normal gemacht hat. Nicht nur so, Betbruder und Betschwester, ja, denn nur noch Gott loben und preisen. Nein, er hat mich auf die Erde runtergebracht. Und ich empfinde mit dem Mann, der unter den Räubern gefallen ist, damals dieser Samariter, ich empfinde mit dem Mann, der hier am Kudamm irgendwo wohnt und kein Obdach hat und dergleichen, der enttäuscht ist, der frustriert ist, der, bei dem alles kaputt ist. Ich empfinde mit den Leuten, ich könnte weinen. Verstehst du? Und mein Herz öffnet sich für solche Menschen. Den Schwachen, den Armen, den Ausländern, den Flüchtlingen zu helfen. Und ich habe ein soziales Herz. Und ich bin Gott dankbar dafür. Ich kann natürlich nicht der ganzen Welt helfen. Ich bin keine Bank und kein Hotel. Aber das, was ich tun kann, was mir vor die Hand kommt, das kann ich tun. Wenn ich sehe, dass jemand in Not, dass ich helfe, und da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte Hand tut. Aber wir haben so viele, so wie dieser Levit und dieser Priester, wir haben so viele Zuschauer, so viele fromme Gaffer, die können nur kritisieren und verdammen. Ja, der selber schuld, wäre bloß nicht darunter gegangen nach Jericho. Verstehst du, und wäre nicht unter die Räuber gefallen. Wie können die Leute verdammen? Wer können die Christen heutzutage nicht mehr? Wenn ich so die Christenheit anschaue, ich bin frustriert, ich könnte heulen, glaubt mir das. Wenn ich die Christenheit angucke, ich könnte heulen. Die können nur gaffen. Und die sollen richtig bestraft werden, diese Leviten und diese Priester, diese Pharisäer. Ja, der ist selber schuld. Hätte keinen Schnaps getrunken, wäre nicht noch rückfällig geworden. Und er erteilen bestenfalls fromme Ratschläge. Jonathan war für David ein Bruder. Und jeder Mensch ist für mich ein Bruder, selbst wenn er der größte Lump ist. Halleluja. Der größte Lump ist mein Bruder. Wir werden vielleicht nebeneinander im Himmel mal sitzen. Wer weiß es? Wer weiß das? Die wenigsten verstehen, was echte Bruderschaft ist. Auf dieser Welt kämpft jeder für sich selbst. Israel, ja, die haben nur für sich gekämpft, damals jedes Volk, jedes Stamm und so weiter. Verkaufe alles, was du hast und gib es in den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Bei der Auferstehung Jesu nannte er seine Jünger Brüder, auch wenn sie alle weggelaufen sind. Kannst du deine Geschwister Brüder und Schwestern nennen? Martha? Maria? Magdalena? Verstehst du? Kannst du sie Schwester nennen? Meine Brüder? Zuerst waren sie Diener alle, aber jetzt sind sie Brüder für Jesus. Er ist der Erstling von allen nach der Auferstehung. Schau doch die Christen an. Über 50 Jahre beobachte ich die Christenheit, für mich persönlich, wie die Beziehungen sind. Ja, da ist mancher Bettler und mancher Penner viel besser dran als mancher Bruder und manche Schwester. Nur nebenbei, denkt von mir, was ihr wollt. Die Christen tun so fromm. Ja, Herr, ich gehe für dich durch die Hölle, wenn es sein muss. Aber die gehen nicht einmal durch eine Pfütze. So viele Christen sind Hörer und nicht Täter des Wortes. Sie wissen, wie es geht. Sie wissen, was man sollte. Der Samariter legte die Hand an. Der Samariter hat sein Geld verausgabt. Der Samariter hat den Esel zur Verfügung gestellt und ihn in die Herberge gebracht. Aber die anderen sind nur fromm. Sind nur interessiert, wie ist es bei dem passiert, was ist da los gewesen. Ja, die lesen höchstens seine Biografie, wie ist er da hingekommen, verstehst du, wie ist das passiert? Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Wo ist das heute noch? Und ich frage das an, wo ist das heute? Freunde, entdeckst du in der Not? Wo ist das heute? Wo ist heute das wahre Christentum? Vielleicht bei den Kommunisten. Oder, was weiß ich, bei irgendwelchen Rassisten oder sonst wo. Aber bei den Christen finde ich sowas nicht mehr. Also ich finde nicht bei den Christen echtes Christentum. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, Hausbesetzer vielleicht, dass sie zusammenstehen und zusammen, ja, alles ausbaden. Hiob musste für seine Freunde beten. Vielleicht musst du auch für deine Freunde beten. Lieber Gott, was für Freunde habe ich überhaupt? Für ein Gesindel, das mich umgibt. Ja, sie haben diesen Hiob kritisiert. Sie haben seinen Kummer vergrößert. Wie finde ich wahre Freunde? Lass mich ein paar Vorschläge machen. Ich habe oft nachgedacht, wie finde ich meine echten Freunde? Wie werde ich selbst ein guter Freund? Und da habe ich eines gelernt. Zuerst muss ich bei mir selber anfangen. Ich muss ein guter Freund werden von den Freunden. Und dann kann ich erst Freunde suchen. Ich werde sonst lauter Idioten finden, lauter Verrückte, lauter Spinner, lauter Scheinheilige. Ich werde keine Freunde finden, solange ich nicht ein guter Freund geworden bin. Ich muss bei mir anfangen. Und hier ein paar Tipps, was ich in meinem Leben entdeckt habe. Sei zuerst du menschlich. Sei du zuerst menschlich, nicht frömmlich. Menschlich, wüsste, niemand ist perfekt. Menschlich sein ist, dass man erlaubt, dass der andere sich irren kann, dass der andere Fehler machen kann, dass der andere, ja, dich enttäuscht unter Umständen. Das musst du in Kauf nehmen. Niemand hat eine makellose Vergangenheit. Ja, der kommt aus einer komischen Familie, aus einer komischen Kirche oder Sekte. Da ist das nicht perfekt und das ist dort nicht perfekt. Ja, du solltest herausfinden, Menschlichkeit ist A und O, werde ein Mensch. Frag dich, ja, wie fühlt er sich denn eigentlich? Freunde, die an Menschlichkeit glauben, die leben anders, die nehmen sich einander an, die verstehen einander. Ich bin nicht in Russland, sondern jemand hat eine Rundreise gemacht durch Perm und war in Perm und besucht uns in der Gemeinde hier und erzählt, was er erlebt hat, wie Gott ihn bekehrt hat in Russland. Dann ist er in einem Waisenhaus und da kommt er dort ins Waisenhaus und der Leiter des Hauses, der raucht wie ein Schlot, da ist alles verqualmt, man sieht fast das Gesicht des anderen gar nicht. Und dann sagt er, aber... Und Sie wollen Heimleiter hier sein für Waisenkinder? Dann sagt er, wissen Sie ja, warum ich rauche? Ich bin ein Atheist, ich glaube an keinen Gott und an gar nichts. Aber ich habe ein menschliches Herz. Ich sehe diese armen Kinder, die liegen in ihrer Scheiße. Der Staat kümmert sich nicht mehr um die. Der Staat ist zusammengebrochen, damals die Sowjetunion zusammen, die kümmert sich nicht. Wissen Sie was? Tagsüber bin ich der Hausvater und nachts gehe ich stehlen. Und deshalb, ich bin so nervös, so aufgeregt. Und dann hat dieser Bruder uns das hier erzählt, vielleicht wart ihr auch in der Gemeinde, gehört habt ihr es, verstehst, wart ihr in der Gemeinde erzählt, und dann hat er für den Mann angefangen zu beten und den Mann zu unterstützen, dass er nicht mehr stehlen gehen muss, dass er das nicht mehr muss und dass er das nicht mehr muss. Und die haben aus Amerika ihn unterstützt, wir haben ihn auch unterstützt, wir haben dann für die Kinder, wir vor allem Kinder, die behindert waren, Schuhe besorgt, dass sie so viel Behinderte Schuhe kaufen können und Prothesen kaufen können, was auch immer ist. Da haben wir mitgeholfen. Ich war selbst dort in diesem Heim und dieser Mann ist Christ geworden. Der ist Christ geworden. Aber zuerst hat er sich wie ein Kommunist benommen, wie ein Atheist benommen, wie ein Sozialist benommen, der den Kindern geholfen, was er konnte und ist nachts stehlen gegangen. Dass man gesagt hat, dass der Bruder gesagt hat, ja, das gibt's doch nicht, dass man nachts stehlen geht und dann und so weiter besorgt. Sagt, ich kann nicht anders, der Staat sorgt nicht für diese Kinder. Der Staat sorgt nicht für diese Kinder. Nur nebenbei, wir verurteilen manchmal Menschen, die negativ sind, die nachts stehlen gehen und qualmen wie ein Schlot. Ja, aber du siehst das Herz nicht, aber Gott sieht das Herz. Und Gott hat dann diesen Bruder zufällig, er hat mir erzählt, wir sind zufällig dort vorbeigegangen, da war ein Waisenhaus, großes Waisenhaus, und haben gedacht, wir gucken mal rein, was da los ist, und dann treffen sie diesen Heimleiter. Ist so wichtig, werde menschlich. Kalkuliere Enttäuschungen ein und Entmutigungen ein in deinem Leben. Lebe ein Leben der Vergebung, das ist menschlich sein, lebe ein Leben der Vergebung, ach, vergessen wir es. Das ist nur so geworden, das ist nur so entstanden. Kenne deine Begabungen, nimm dich selbst mal an. Weißt du, solange du dich selbst nicht annimmst, kannst du niemand anders annehmen. Spiel keinen Frommen. Nimm dich selbst mal an und vergleiche dich nicht mit anderen. Nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Ich habe gestern darüber gesagt, lebe das Leben, das du lebst, das ist von Gott bestimmtes Leben. Du hast kein anderes Leben, nur dieses von Gott bestimmte Leben, das du mit in diese Welt gebracht hast, das ist auf dich zugeschnitten, maßgeschneidert sogar. Lieb das Leben, kenne deine Begabungen, nimm dich selbst an, vergleich dich nicht mit anderen, verfalle nicht in Selbstmitleid oder in Verbitterung oder Neid. Ja, guck mal, die können das sich leisten. Nein, keiner kann sich leisten. Aber die tun das, die sich leisten können. Die unternehmen was. Du hast etwas, was die anderen nicht haben. Du kannst etwas, was die anderen nicht können, das kannst du sehr gut sogar. Das liegt dir. Entdecke deine Qualitäten. Sei menschlich. Fange an, dich selbst zu bewundern. Klingt komisch, was ich sage. Verstehst du? Aber manche verstehen das nicht. Fange an, dich selbst zu bewundern. Ich bin ich. Halleluja. Lob und Dank. Ich bin ich. Konzentriere dich auf deine eigene guten Seiten, nicht nur auf die schlechten Seiten. Verstehst du? Jeder hat schlechte Seiten. Aber konzentriere dich auf deine guten Seiten. Sei kein Querulant, kein Nörgler. Kritisieren kann jeder Depp. Entschuldigung. Ja, fang an, andere zu lieben. Und zwar zuerst mal dich selbst und dann die anderen. Denn du kannst die anderen nur so weit lieben, wie du dich selbst liebst. Das hat Jesus gesagt. Das steht in diesem großen Gebot der Liebe. Diese zwei Gebote, die überhaupt existieren. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht weniger und auch nicht mehr. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mach dir alle, ja, die dich lieben, zum Freund. Fang an, all die Menschen, die dich lieben, du hast bestimmt 2, 3, 4, vielleicht 5. Fang an, ein paar Leute zu Freunden zu machen, die dich lieben. Die dich geliebt haben vielleicht mal. Und die heute dich nicht mehr lieben. Ja, fang an, die zu lieben. Da gibt es Menschen, die lieben einen. Und gib ihnen Liebe wieder zurück. Vielleicht hast du die ganze Liebe denen gar nicht zurückgegeben. Du hast alles nur vernascht für dich selbst. Ja, gib ihnen Liebe zurück. Wenn man einen Freund haben möchte, ja. Und ich kenne Leute, die stehen am Grab und sagen, lieber Gott, mein Freund ist von mir gegangen. Er ist so ein lieber Kerl. Und so weiter. Hast du den geliebt? Nicht nur am Grab stehen und dann jammern und klagen und heulen und wimmern. So viele Leute jammern am Grab. Wir verlieren deinen lieben Menschen. Hast du diesen Menschen überhaupt geschätzt? Hast du dem Menschen noch mal Dankeschön gesagt? Es ist zu spät, am Grab noch ein paar Blümchen da nachzuschmeißen. Für den Teufel. Was ich da sage, ist schrecklich vielleicht. Ich möchte euch erschrecken, damit ihr wirklich zurückkommt zu euch selbst. Verstehst du? Ja, fang an zu lieben. Fang an, am besten jetzt gleich, an die Menschen zu denken, die dich geliebt haben, die dich herausgebetet haben. Du wärst vielleicht heute Morgen gar nicht hier im Gottesdienst, wenn die oder jene Geschwister nicht für dich gebetet hätten, nicht für dich Opfer gebracht hätten, nicht für dich gefastet hätten, nicht für dich den Evangelisten eingeladen hätten. Weißt du, wie viele Evangelisten habe ich eingeladen? Nicht für mich, ich brauche keine Predigt. Aber um Leute zu retten, damit die gerettet werden, wir haben viel Geld ausgegeben. Ja, ich habe 6.000 Euro Miete gezahlt damals in der Kirche. Dann war mein Gehalt und dann habe ich 5.000-6.000 Euro ausgegeben für Evangelisten, dass sie kommen, dass sie predigen, damit sie das Evangelium bringen. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte nur Halleluja sagen können. Lob und Dank, lieber Gott, ich danke dir. Mir geht es ganz gut. Fühle mich sauwohl. Ja, ich hätte es nicht nötig gehabt, aber ich habe es aus Liebe für meine verlorenen Brüder und Schwestern gemacht, die noch in der Welt sind, die Christus noch gar nicht kennen. Und deshalb, ich danke allen Geschwistern, die für uns spenden, damit wir diese Predigten weiter ausstrahlen können. Ja, über Deutschland, über Österreich hinaus, über die Schweiz hinaus. Ich gebe monatlich Tausende von Euro aus, um nur die Werbung, damit die Predigten dort ankommen. In manchen Monaten, wenn ich so angucke in meine Liste bei, nur allein bei Facebook, das sind manchmal 120.000 Klicks, was die Leute gemacht haben. Nur in aller Liebe. Ich mache das nicht für mich. Ach, ich könnte hier meine Predigt halten, Lob und Dank sagen und nach Hause gehen. Das wäre alles. Aber ich mache das für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass ich sie wie ein Brand aus dem Feuer rette. Und jede Seele ist Gold wert. Jede einzelne Seele ist Gold wert, egal welche Seele, welche Farbe der Mensch hat. Spielt keine Rolle, welche Sprache er spricht. Und Jesus starb für die Seelen und wir sind verantwortlich, dass die Seelen gerettet werden. Bedanke dich bei den Menschen, die einen lieben. Und die Bibel sagt, denkt an eure Vorsteher, denn die arbeiten an eurer Seligkeit. Also du musst mir nicht danken, aber denk an die Menschen, die an deiner Seele gearbeitet haben, die dich den Weg des Lebens gewiesen haben, die dich ermutigt haben, die dir ein Stück weit begleitet haben. Liebe ist auf keinen Fall selbstverständlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufhören, selbstverständlich die Dinge zu nehmen, zu konsumieren. Keiner schuldet einem Liebe. Ja, keiner schuldet, ja, dass du dem Komplimente sagst. Aber weißt du, du kriegst ein Feedback, wenn du Komplimente machst, wenn du Liebe weitergibst. Jesus sagt, werde ein Kind. Weißt du, wie die Kinder sind? Ich möchte wieder ein Kind sein, ein Baby. Kinder sind glücklich. Sie sind unschuldig, Kinder, sie heucheln nicht, sie zeigen ihre Gefühle, sie sagen das, was sie fühlen, was sie denken. Kinder glauben, ohne alles zu hinterfragen, werde so ein Kind. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht in den Himmel kommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Sie haben Spaß am Leben, sie sagen, was sie denken. Du Dummkopf, verstehst du? Und das musst du glauben oder nicht, das musst du annehmen. Sie, ja, nimm deinen Körper an, das ist der nächste Punkt, was ich sagen möchte, wie du Freunde gewinnst. Dein Körper ist dein bester Freund und dein größter Feind. Beides miteinander. Du kannst aus ihm machen, was du willst. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, steht in der Bibel. Sei ein Freund deines Körpers, das Gott dir anvertraut hat. Danke Gott für deinen Körper, auch wenn du humpelst. Oder im Rollstuhl sitzt oder was auch immer. Danke Gott für deinen Körper. Dein Körper gehört dir. Und alles, was der Körper ausmacht, nimm das an. Auch wenn du ein bisschen verschoben bist und ein bisschen komisch bist. Nimm das an. Danke Gott. Deine Empfindungen, nimm das an. Das bin ich. Und du musst nicht was anderes sein. Und du musst niemanden kopieren und dich mit niemandem vergleichen. Gott hat dich gewollt als ein Original. Deine Gefühle gehören zu dir. Auch deine Erschöpfung, deine Müdigkeit, deine Grenzen, dass du mal ausgebrannt bist, ausgeflippt bist, was auch immer. Dein Körper ist eine Wohnung für deine Seele, für deine Persönlichkeit. Nimm den Körper an. Aber manche Leute behandeln den Körper als einen Feind, als eine Widersacher. Also wenn ich das alles ablegen könnte und wartest, bis du stirbst, dann legst du deinen Körper ab. Aber behandle deinen Körper wie ein Penthouse, pflege ihn. Und es ist ein Widerspruch an sich selbst, wenn man seinen eigenen Körper bestraft, kaputt macht, erniedrigt, schlecht über seinen Körper redet. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden über nichts. Auch nicht über deinen Körper. Und so viele Christen machen sich kaputt, weil sie falsches Zeugnis über ihren Körper reden. Ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm. Was weiß ich, was ich alles bin? Das mag so alles sein, es mag stimmen. Wer seinen Körper nicht trainiert, keine Disziplin übt, keinen Respekt für seinen Körper hat, keine Erholung ihm gönnt, ja, der wird am Schluss enden wie ein Wrack. Der wird Schiffbruch erleiden. Aber wenn du das alles tust, wenn du deinen Körper lobst, fängst du an, schöner zu leben und dein Leben besser zu genießen. Das schmeckt mir. Das schmeckt mir heute. Ja. Lass dir dein Leben schmecken. Mach dir ja deinen Körper zum Freund. Mach das andere Geschlecht zum Freund. Mann oder Frau jetzt dahingestellt. Die sind nicht Konkurrenten. Nein, mach sie zum Partner. Sie sind komplett anders. Mach den anderen Bruder, die andere Schwester zu deinem Partner. Frauen sollen ihre Weiblichkeit lieben lernen, Männer ihre Männlichkeit. Nur nebenbei. Aber das ist heutzutage alles so zerstört, durcheinandergebracht. Durch unsere Gesellschaft, durch die ganzen Soziologen. Wenn Mann und Frau ein Team werden, ich sage das jetzt nur als solches, wenn die Gemeinde, die Geschwister ein Team werden, da werden sie gegenseitig Respekt zollen, Sympathie haben füreinander, sie werden miteinander leichter leben. Ein Herz und eine Seele war der ersten Christenschar. Denkt drüber nach. Apostelgeschichte. Und da passierten Wunder. Und da hörten die Wunder auch auf, als was dazwischen kam, als der Teufel da mit der Suppenküche so was durcheinander brachte. Ja. Da passierte, dass die Wunder aufhörten plötzlich. Aber vorher gab es nur Zeichen und Wunder. Mach dir deinen Vater und vor allem deinen Vater zum Freund, nicht die Mutter. Die Mutter hat dich geboren, die hat dich 9 Monate ausgetragen. Aber mach deinen Vater zum Freund. Ich will dir nur zeigen hier, du entdeckst deine Freunde. Vielleicht war dein Vater ein Süfki, vielleicht war dein Vater ein Lump, egal was dein Vater war. Und manche haben ihren Vater noch gar nicht mal richtig kennengelernt, noch nie gesehen, oder vielleicht höchstens einmal gesehen, oder mal von ihrem Vater gehört, oder nicht einmal gehört. Wie soll ich diesen Kerl lieben? Gut, dass du fragst. Ja, dieser Vater hat dich gezeugt und er war der Diener Gottes, der dich gezeugt hat im Mutterleib. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Alle anderen Gebote kannst du in den Mülleimer schmeißen. Erschrick nicht, was ich dir sage, aber kannst der Ersparer haben keine Verheißung. Aber die Verheißung liegt auf das Gebot, Ehre Vater und Mutter. Ehre deinen Vater. Und es beginnt damit, dass du ja deinen Vater ehrst mit seinen Unzulänglichkeiten, dass du ihm verzeihst. Und das ist nicht leicht, vor allem, wenn du deinen Vater nicht kennst, noch nie gesehen hast. Dein Freund, der nächste Freund, den du lieben solltest, kennenlernen solltest und annehmen solltest, ist die Sterblichkeit, dass du sterben musst. Jeder muss sich sterben. Freund dich damit an. Heutzutage wird alles verschoben, ganz weit weg, in eine Klinik, alles mit Sakrotan gereinigt, Intensivstation womöglich. Vergiss es. Ja, freunde dich mit Sterblichkeit an. Jeder Mensch muss irgendwann seinen Weg hier zu Ende gehen. Man muss sich damit abfinden. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Gedanken, was ich noch ganz schnell betrachten möchte. Du wirst älter. Jeder Mensch wird älter. Ob das glaubst du oder nicht. Alter ist keine Krankheit. Wie manche betrachten es als Krankheit. Alter ist keine Krankheit. Natürlich Es ist schade, dass wir ständig versuchen, jung zu bleiben. Wir versuchen uns zu liften, wir versuchen uns zu pudern, zu frisieren und so weiter. Ja, und dann enden wir im Frust letztendlich. Da eine Falte, dort eine Falte, da eine Falte, da eine Falte. Dann, was weiß ich. Wir leben nur lauter, bei mir sind lauter Falten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Alter ist keine Krankheit. Wir sind auf dem Weg von der Jugend zum Alter, Geschwister. Das will ich nur sagen. Freunde dich damit an. Wir sind auf dem Weg von der Jugend zum Alter oder von der Kindheit zum Alter. Josua Kapitel 13, Vers 1. Ich will dir das von der Bibel belegen. Josua war jetzt alt in den Jahren, sehr fortgeschritten. Und der Herr sprach zu ihm, du bist jetzt alt geworden, du bist in die Jahre fortgeschritten und ein Großteil des Landes muss noch in Besitz genommen werden. Bruder, Schwester, ein Großteil des Landes muss noch in Besitz genommen werden. Du bist schon 85 oder 40, dieser Josua, ich weiß nicht, wie alt er war, aber auf jeden Fall, du bist alt geworden. Die Ernte ist wirklich großartig. Lukas Kapitel 10, Vers 2. Und sind wenige der Arbeiter. Du hast das Land noch nicht eingenommen. Da ist noch so viel Land einzunehmen. Josua hat 40 Jahre die Wüste überlebt. Die Israeliten lange Zeit geführt, den harten Kampf gegen die Kanaaniter geführt. Da ist noch immer so viel einzunehmen. Was glaubst du in deinem Leben, da ist noch so viel Land einzunehmen? Freu dich damit an. Du bist nicht in Rente, in Pension, irgendwo. Jetzt, ja, mit über 80 ist dieser Josua. Josua zieht sich nicht zurück. Er geht nicht in die Pension, er geht nicht in den Ruhestand. Und die Bibel sagt, Gott erneuert seine Kraft. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen große Kraft und die fahren auf wie Adler, die laufen und die werden nicht müde. Das ist Christentum. Nicht so auf. Gar nicht mehr. Ein Rollator festhalten. Was? Aber ich beobachte eines, sobald du den Rollator kaufst und im Haus hast, dann willst du auch gar nicht mehr vernünftig laufen. Wir sollten uns zwingen, das Land einzunehmen, um Gottes Willen. Josuas Kollege, dieser Kaleb, war 85 Jahre alt, stellt sich von Josua hin und sagt, Josua, damals hat Moses gesagt, hast du es gehört? Das Land, worauf sich dein Fuß setzen wird, das Land gehört dir. Damals in Kadesh Barnea, als wir als Spione zurückkamen, und hier Josua Kapitel 14, Vers 9, das Land, in das dein Fuß getreten hat, wird für immer dein Teil sein und deine Nachkommen sollen vollständig besitzen. 85 Jahre. Ich predige in der großen Kirche, komme von irgendwo zurück, von einer Reise und nein, ja, ich predige und jemand kam in den Gottesdienst und dann sage ich, ich bin 80 Jahre alt wie dieser Kaleb. Dann sagt diese Person zu meiner Frau, das wusste ich gar nicht, dass ihr Mann schon 80 Jahre ist. Das wusste ich gar nicht. Lass dich vom Teufel nicht bluffen, war gestern mein Thema. Ja, du sollst das erreichen, was Gott dir versprochen hat. Und du bist noch nicht am Ziel. Aber wenn du dich aufgibst, ich möchte nur noch Weihnachten erleben. Nur noch meinen Geburtstag erleben. Nur noch das erleben. Du wirst es erleben. Aber du solltest noch viel mehr erleben als das. Die, die auf den Herrn harren, die werden nicht müde. Der Gesegnete bleibt auch im Alter gesegnet. Halleluja. Ja, und in meiner Bibel heißt es, mir wird gut, das folgende Psalm 23, mein Leben lang. Wann hört mein Leben auf? Gar nicht. Mein Leben hört gar nicht auf. Mein Leben lang. Und es ist so wichtig, dass wir das Gebet entdecken. Das Gebet ist eine gewaltige Maschinerie, die Gottes Allmacht in Bewegung bringt, in Betrieb bringt. Hier Psalm 92 lese ich, die Gerechten blühen wie eine Dattelpalme auf, sie gedeihen wie eine Zeder in Libanon, und sie sind gepflanzt im Hause des Herrn und gedeihen, ja, in den Höfen Gottes. Du gedeihst in den Höfen Gottes, solange du in der Gemeinde bist, im Reich Gottes bist, gedeihst du, ja, wie eine Palme. Ich weiß nicht, ob du so eine Zeder gesehen hast. Eine Zeder, sie breitet sich so weit aus. Christen sollen sich ausbreiten, nicht so einengen, nur noch im Hospiz liegen und warten auf die Todesstunde. Im Alter werden sie Früchte bringen, heißt es hier weiter. Sie sind voller Saft und Frische, bezeugen, dass der Herr aufrecht ist. Er ist mein Felsen und ja, und in seinem Leben ist kein Unrecht. Gestern war mein Schwager da, der hat mir erzählt von einem Bruder, den ich kenne, der mein Vorgänger mal war in Heilbronn, der ist jetzt 92 und predigt immer noch. Halleluja. 92 ist der Kerl. Witwer, hat seine Gemeinde angefangen irgendwo bei Heidelberg und er predigt immer noch mit 92 Jahren. Verstehst du? Der grünt wie eine Palme. Du kannst dich im Alter auf Gott verlassen. Hier bekommst du von Gott, ja, Vollpension, wirst versorgt. Psalm 71, Vers 17. Deine machtvollen Taten, Herr, will ich rühmen. Ich will mich auf dich verlassen und ich will alles weiter sagen. Das tue ich auch hier jetzt viermal in der Woche. Von Jugend an bist du mein Lehrer gewesen und bis heute erzähle ich all deine Wundertaten. Fang an zu erzählen, was der liebe Gott getan hat. Erzähl dich von deinen Problemchen, Bewegchen und was weiß ich für Knöllchen oder was weiß ich, was du alles in deinem Leben hast. Erzähl von den Wundertaten Gottes. Fang an zu erzählen, wie dieser liebe Bruder mit 92 predigt er noch. Lass mich auch jetzt nicht in Stich, hatte David hier gebetet. Oh Gott, ja, ich bin alt und grau geworden und ich möchte ja meinen Kindern und Enkelkindern erzählen, wie groß der Herr ist. Fang an zu erzählen, wie groß der Herr ist. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Bisher stand er mir bei. Not und Elend hast du mir zwar nicht erspart. Gott erspart dir keine Not und kein Elend. Freu dich damit an, leb damit, genieße die Not und das Elend und so weiter. Aber du erhältst mich am Leben und bewahrst mich vor dem sicheren Tod. Du tröstest mich und bringst mich wieder zu Ehren und du schenkst mir größeres Ansehen als zuvor. Ja, Gott, ich danke dir. Fang an, Gott zu danken, fang an, Gott zu preisen. Ich juble voll Freude, wenn ich von dir singe und du hast mich erlöst, Gott. Den ganzen Tag will ich davon reden, wie treu und gerecht du bist. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Aber ich bin noch nicht fertig. Geschwister müssen ein paar Minuten Geduld haben. Gott erfüllt unser Herz mit Freude, mit Kraft, mit Stärke. Wir haben ein schönes Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Preis dem Herrn. Jesus ist da. Auch wenn dich alle verlassen, hör mir zu, Jesus ist da, das ist der Freund, der wahre Freund, der echte Freund, der sogar über den Tod hinaus mit dir mitgeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Jesus kennst, nicht den Herrgott oder nicht irgendwas anderes. Jesus musst du kennen, denn der holt dich nachher ab. Dort auf dem anderen Ufer, auf der anderen Seite des Ozeans, der holt dich ab. Sag, ja, lern den Namen Jesus lieben. Welch ein wunderbarer Name. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Jesus hält zu dir. Auch wenn unsere Lieben nicht mehr zu uns halten und nicht mehr da sind, gar nicht mehr existieren. Mit Jesus genieße ich mein Leben, erfreue ich mein Leben. Das Beste kommt noch. Halleluja. Jesus, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und ich empfehle euch Jesus, nicht Osiris, nicht Isis, nicht was weiß ich, die ganzen Heiligen und die ganzen Gottheiten. Jesus ist der Name. Mit Jesus lebst du in guter Gemeinschaft, guter Gesellschaft. So wie dieser David mit dem Jonathan. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen wandelt, wird weise. Aber ein Gefährte von Dummköpfen, der wird vernichtet. Lass doch die Dummköpfe bleiben, wo sie sind. Ein Weiser. Und Jesus ist der Weise, der Meister aller Dinge. Gib dich nicht mehr Dummköpfen ab, mit treulosen Personen. Lass dich von Menschen segnen, die gesegnet sind. Und dann wirst du gesegnet werden. Ja, die treu waren, Menschen, die Gott gefallen haben, die zu Gott gehalten haben, Menschen, die sich bewährt haben, Menschen, die Glauben gehalten haben. Lass dich von solchen Menschen segnen. Höre ihre Worte. Nimm dein Leben so an. Und das ist echte Freundschaft. Dass Gott dir gegeben hat, die Menschen, die er in deinen Weg geführt hat. Pastor Modersohn hat eine tolle Predigt gehalten, die habe ich gelesen, der hat zu meiner Zeit nicht mehr gelebt. Der hat gesagt, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Denk an die Menschen dran, durch die du gesegnet worden bist. Durch ihr Zeugnis, durch ihr Gebet, durch ihren Beistand, durch ihre Begleitung. Und hadere nicht mit deinem Schicksal. Gottes Wege sind perfekt, auch wenn du denkst, es ist Schicksal. Und noch ein Punkt, du solltest Humor behalten in deinem Leben. Immer ein Lächeln, immer ein Dankeschön. Auch die schwierigen, peinlichen Situationen solltest du mit Dank und Lob annehmen. Gott blieb ein Freund und bleibt ein Freund für dich und mich. Und er belohnt das Leben, wenn wir ihm treu bleiben. Bleibe in seinem Willen. Höre das, was er dir sagt. Von Kindheit an hat er uns begleitet, behütet und bewahrt. Gott sprach zu mir. Und das ist, was ich weitergeben möchte. Tue, was du tust. Tue, was du tust. Dann hast du eine Chance, dass alles gut wird. Tue, was du tust. Tue. Und ich tue das, was ich tue. Und bin glücklich. Und Gott sagte damals zu mir, das war vor vielen Jahren, da bin ich, als ich in Memel mal in Litauen war, da bin ich fast jeden Abend am Haff gefahren, saß ich dort an der Mole in Windenburg und meditiert. Das hat er mir gegeben und gesagt, tue, was du tust. Mach dein Leben weiter. Ich bin stolz auf dich, hat Gott zu mir gesagt. Und ich habe gedacht, weißt du, was hast du vieles in deinem Leben schon gemacht? Was hast du vollbracht? Und Gott sagt zu mir, ich bin stolz auf dich. Das ist schon viele Jahre her. Und da habe ich das verstanden, dass Gott stolz auf mich ist. Ich muss nur das tun, was er für mich bestimmt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Was er für mich bestimmt hat. Was er mir vor die Füße gelegt hat. Was er zu mir gesagt hat. Und gar nicht suchen, lieber Gott, zeig mir deinen Willen, ich möchte deinen Willen erkennen. Nein, der Wille Gottes, den gibt es gar nicht für dich. Gottes Wille ist in dir drin eingepflanzt, eingeimpft. Und es verwirklicht sich da. Lieber Gott, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, worauf es wirklich ankommt. Deine Wege sind oft kompliziert. Ich danke dir, ja, dass ich von dir lernen durfte. Du bist mein bester Freund. Du stehst mir bei in Höhen und Tiefen. Du verstehst mich und ich verlasse mich auf dich in guten und in schlechten Tagen. Und du gehst mit mir, auch wenn keiner mehr mit mir geht. Halleluja. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Preis Gott.